mit Netanyahu, gestern im Parlament geredet hat, heute war er dann bei Netanyahu. Und die Kollegin Doris Simon hat es natürlich genauso wie wir beobachtet, sie war nicht bei den Gesprächen hinter den Kulissen dabei. Also ich habe gerade gesagt, freundlich, solange die Kameras da sind, ist das vermutlich eine zutreffende Beschreibung, Doris?
Ja, so hätte ich auch angefangen. Vor den Kameras höfliche Worte. Netanyahu hat zum Beispiel gesagt, man kenne sich schon 40 Jahre. Er bedankte sich dann bei US-Präsident Biden für seine Unterstützung mit den Worten von einem stolzen zionistischen Juden, gerichtet an einen stolzen zionistischen irischen Amerikaner. Aber das Verhältnis, wissen wir, ist alles andere als gut zwischen beiden Männern und auch zwischen beiden Regierungen. Das Weiße Haus übt seit Monaten Druck aus auf den israelischen Premier, dass er die Bedingungen akzeptieren soll für einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln. Du hast es gerade gesagt, Präsident Biden hat in seiner Rede an die Nation erklärt, die verbleibenden 6 Monate wolle er eben nutzen, um Frieden in Gaza zu schaffen, dafür zu sorgen, dass die Geiseln heimkommen. Präsident Biden hat Israel auch wiederholt aufgerufen, mehr humanitäre Hilfe in Gaza zu erlauben und den Schutz der Menschen dort zu verbessern. Benjamin Netanyahu wiederum hat sich vom Verbündeten wiederholt jede Kritik verboten, unterstützt von den Republikanern hier in Washington und das teilweise auch in sehr scharfen Worten. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby, sagte, der Präsident habe in dem Gespräch die Forderung nach einer raschen Feuerpause und der Freilassung noch einmal bekräftigt, Freilassung der Geiseln. Die USA seien überzeugt, dass der Geiseldeal zustande kommen müsse. Biden und Netanyahu haben sich ja hier in Washington auch mit Angehörigen getroffen. Und es hat ein hoher Beamter im Hintergrundgespräch gesagt, ein Abkommen scheine in Sicht zu sein. Aber wie der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats sagte, dafür brauche es wie immer ein gewisses Maß an Führung, Kompromissbereitschaft und Anstrengung, um das Ziel zu erreichen. Daraus kann nun jeder selber hören und lesen, was er möchte.
Nun haben wir das ja auch schon häufiger gehört, dass da möglicherweise das Abkommen bevorsteht. Ja. Die andere Frage ist, im Moment trifft sich ja Netanyahu wohl mit Kamala Harris. Da wissen wir natürlich noch nicht, was da passieren wird. Aber wird sie andere Akzente setzen oder ist die Frage auch vielleicht vermessen jetzt so kurz nach ihrer, sagen wir es, möglichen Nominierung?
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie derzeit noch nach außen eine sehr andere Politik vertreten wird. Sie hat zum Beispiel die pro-palästinensischen Demonstranten, die hier seit Tagen gegen Netanyahu und seinen Besuch protestieren und die am Mittwoch Flaggen verbrannt haben, die hat sie verurteilt, und zwar sehr scharf. Und außerdem wäre das für sie auch als Kandidatin ja schwierig, wenn der Präsident gerade noch versucht, etwas zu bewegen in Sachen Waffenstillstandsabkommen und Geiselfreilassung, wenn sie dann nun eine sehr deutlich andere Position einnähme. Aber sie hat schon in der Vergangenheit mehr Mitgefühl gezeigt für die Menschen in Palästina und sich da etwas deutlicher positioniert, gleichzeitig aber immer eine klare Pro-Israel-Haltung beibehalten. Und es würde mich wundern, wenn das heute Nachmittag hier in Washington anders wäre.
Lass uns noch mal auch über sie jetzt sprechen. Die ist ja nun aufgetaucht in der amerikanischen Öffentlichkeit. Keiner redet mehr über den Nominierungsparteitag der Republikaner. Alle reden nur noch von Kamala. Wirkt das schon auch in der Öffentlichkeit bei Umfragen zum Beispiel?
Ja, das ist erstaunlich. Es gibt, man muss natürlich bei aller Vorsicht dazu sagen, im Augenblick ist im Lager der Demokraten und ihrer Wählerinnen und Wähler herrscht Aufbruchsstimmung. Totale Euphorie nach diesen Wochen und davor schon Monaten der Lähmung und der schlechten Zahlen. Das gibt erstmal auch die Aufmerksamkeit, die damit erzeugt wird in der Öffentlichkeit. Das gibt erstmal so einen kleinen positiven Ausschlag. Das muss nicht unbedingt so bleiben bis zum 5. November.
Übrigens, wenn ich dazwischen gehen darf, in den sozialen Medien. Ich bin da nicht besonders unterwegs, aber das, was unser einer liest, ist ja schon bemerkenswert, oder?
Ja, allerdings, also dass sie bei vielen jungen Wählerinnen und Wählern allein dadurch schon mehr Aufmerksamkeit und auch mehr Zuspruch hat, das ist ganz offensichtlich. Tatsache ist, in der jüngsten Wahlanalyse-Umfrage liegt Donald Trump mit nur noch 2% vor Kamala Harris. Und zwar nur bei den registrierten Wählern, also diejenigen, die schon mal gewählt haben, die auch wählen gehen können. Bei den wahrscheinlichen Wählern, nicht alle, die registriert sind, wollen auch wählen gehen, liegt er nur noch einen Prozentpunkt vor Kamala Harris. Und das ist insofern eine Wahnsinnsverbesserung für die Demokraten, weil Joe Biden da weit dahinter lag. Sie hat viel Unterstützung von, wie ich schon sagte, jungen Wählern, von hispanischen Wählern. Und das sind Gruppen, da hatte Biden schon seine Probleme, und zwar zum Teil massiv, gerade bei den Jüngeren. Aber auch bei den Wählern unter 45 liegt Harris viel besser, als Joe Biden es tat. Und da liegt sie de facto deutlich vor Trump. Das war bis jetzt anders. Das heißt, Dinge haben sich schon sehr deutlich bewegt.
Das war und ist die Kollegin Doris Simon. Ganz herzlichen Dank dafür, dass wir nochmal die letzten Informationen zu den Themen bekommen haben, die wichtig sind. Und wir schauen jetzt nochmal